Quick Draw.
24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten. Ein Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur Quick Draw. Diese Folge entsteht mit Unterstützung des ÖGV, österreichischer Gewerbeverein, der ältesten Interessensvertretung für Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, Sie heute in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember. Wie intelligent ist künstliche Intelligenz wirklich? Und was bedeutet das für Ihr Unternehmen? In dieser Folge spreche ich mit dem Unternehmer und KI-Experten Jakob Reiter von Mimirio darüber, welche Form von Intelligenz große Sprachmodelle eigentlich sind, wo ihre Grenzen liegen und welche Biases sie mitbringen. Es geht darum, wie Sie das passende KI-Modell für Ihre Unternehmenswerte finden, wie Sie Ihr Unternehmenswissen vor dem Datenhunger der großen Plattformen schützen können und warum eine eigene interne KI zum Resilienzfaktor für europäische Betriebe werden kann. Freuen Sie sich auf eine spannende halbe Stunde, die Ihr KI-Wissen mit Sicherheit erweitern wird. Viel Vergnügen beim Zuhören. Vor dem Gespräch hören Sie noch eine kurze Information des österreichischen Gewerbevereins.
Eine Information des österreichischen Gewerbevereins.
Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist Selbstreflexion nicht nur selbstverständlich, sondern eigentlich überlebenswichtig. Jetzt würde mich interessieren, macht das der österreichische Gewerbeverein eigentlich auch? Und das frage ich jetzt einfach mal ÖGV-Generalsekretär Stefan Blahut. Stefan, denkt ihr eigentlich auch darüber nach, was ihr getan habt und wie ihr das in Zukunft besser machen könnt? Und wenn es jetzt nur eine Sache gäbe, die du am ÖGV ändern könntest, was wäre das?
Ja, natürlich denken wir darüber nach, was wir besser machen können. Der ÖGV muss schneller werden. Also das ist einfach der Zug der Zeit. Viele Dinge werden automatisiert, können automatisiert werden. Und da muss auch ein Verein, der die Dienstleistung, Veranstaltung, Austausch, Vertrauensaufbau etc. anbietet, einfach viel flotter werden. Das müssen wir uns vornehmen, das müssen wir auch besser hinkriegen. Dafür braucht es aber umgekehrt auch aktive Mitglieder und wie gesagt, alle unsere Mitglieder haben ja ein Leben neben dem Verein auch, Familie, Beruf, Hobbys, alles wichtiger als der österreichische Gewerbeverein. Und da, wenn wir schneller werden, wenn wir cleverere Angebote haben, wenn uns dann gelingt, dass wir bei den Mitgliedern die Prioritätenliste 30 verlassen und Richtung 15, vielleicht in die 10er, tiefen 10er kommen, da wäre schon viel gewonnen.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Jakob Reiter, bei uns im virtuellen Podcast-Studio.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns dabei zu sein. Wir handhaben es im Grunde genommen immer so, dass sich unsere Gäste einfach kurz selber vorstellen. Und das würde ich dich jetzt bitten, einfach für unsere Hörerinnen und Hörer zu tun.
Ja, also Jakob Reiter mein Name. Ich bin Startup-Gründer. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal hinter mir gebracht. Habe schon mehrere Anläufe hinter mir und bin aktuell CEO und Founder von Mimirio. Wir bauen ein Kontextmanagement für KI. Ich sage immer ganz salopp, damit KI nicht selber auf der Leitung steht. Und freue mich, heute hier zu sein und mit dir, Sascha, darüber zu reden, was KI kann, macht, tut und da ein bisschen Wissen zu verteilen.
Ja, das, glaube ich, ist ja ein Thema, das momentan allen irgendwie unter den Nägeln brennt. Es vergeht ja kein Tag, wo man nicht irgendwas hört über KI, was da alles passiert, sei es auf der Investorenseite, sei es auf der Rechenzentrenseite. Jetzt gerade gelesen, 38 Milliarden Dollar investiert Amazon in ChatGPT und die bauen da Rechenzentren, die 25 Millionen Haushalte versorgen könnten von der Stromleistung her. Also da sieht man ja schon einmal, wie aufwendig das ist. Aber wenn wir ein bisschen auf die Basics zurückgehen vorher und du uns vielleicht, wenn wir schon einmal einen Insider da haben, einfach einmal so ganz kurz erklärst. Wir reden ja immer von künstlicher Intelligenz. Viele Menschen bringen das ja vielleicht auch im Zusammenhang mit oder in einem kompetitiven Wettbewerb zur menschlichen Intelligenz. Kann man das überhaupt machen?
Es ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, was ist Intelligenz? Ja. Also wenn man sich anschaut, was diese KI-Modelle, also die großen Sprachmodelle oder LLMs genannt, machen, dann war der große Durchbruch durch die Transformer-Technologie ja zu sagen, hey, alles, was wir machen müssen, ist einfach nur das nächste Wort in einem Satz zu predikten, also vorherzusagen. Und wenn wir das lang genug machen, entstehen Sätze, entstehen Paragraphen, entstehen ganze Seiten. Und was dann die Beobachtung war, war zu sagen, hoppala, das, was da passiert, ähnelt dem, was die menschliche Intelligenz macht. Weil wir bekommen Texte, die eine Art internes Reasoning plötzlich haben, das plötzlich darauf eingehen kann, was im Vorsatz passiert ist. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben begonnen, unsere Vorstellung von Intelligenz auf dieses Ding zu projizieren. Und in dem Sinne ist jetzt die Frage, ist das Intelligenz oder ist das eine andere Form von Intelligenz? Ja? Der Harari hat in seinem Buch geschrieben, er redet überhaupt von AI im Sinne von Alien Intelligence, weil er nicht möchte, dass wir sozusagen zu sehr die menschliche Sicht der Intelligenz darauf projizieren, aber es doch eine andere Form von Intelligenz ist. Mein liebstes Beispiel dazu ist Rechnen. Der Mensch tut sich mit seiner Intelligenz wahnsinnig einfach, eins und eins zusammenzuzählen. Und jetzt ist das Spannende, dass die großen Sprachmodelle sich extrem schwer tun, zu rechnen, weil sie die Arithmetik als eine Form von Intelligenz nicht verstehen. Sie sind ja darauf trainiert, Sprache zu produzieren und nicht Arithmetik zu produzieren. Aha. Und jetzt gibt es einen ganz spannenden Fall. Trotzdem funktioniert 1 plus 1. Es weiß, dass es 2 ist. Also auch ohne dem Verständnis von Arithmetik reicht das Sprachverständnis aus, um einfache Additionen, Subtraktionen trotzdem hinzubekommen. Und da kommen wir jetzt in diesen Graubereich, die Frage, was ist Intelligenz? Ist das schon Intelligenz? Ist das eine andere Intelligenz? Und da müssen sich philosophische Köpfe, die wesentlich intelligenter sind als ich, noch einige Jahre den Kopf wahrscheinlich zerschlagen. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Ich rede immer von einer anderen Form. Mir gefällt da das Bild vom Harari sehr gut, zu sagen, es ist eine Form von Intelligenz, es ist eine andere Form von Intelligenz. Und in dem Sinne müssen wir uns alle damit beschäftigen, wie spielt diese neue Form von Intelligenz mit unserer Intelligenz zusammen? Wo sind die Stärken? Wie kann man eine gute Synergie herausgeben? Da sind wir jetzt dann schon voll in Leadership und wie kann ich Teams zusammensetzen zwischen KI und Mensch und wer hat wo seine Stärken. Da können wir noch drauf eingehen, aber sozusagen mal der Aufriss, es ist eine Form von Intelligenz. Ich glaube, es ist eine andere Form von Intelligenz und wir sind gerade auf einem Kennenlernenkurs, da Freundschaft zu schließen, hoffentlich.
Ja, super. Ich möchte nur da ganz kurz jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer anmerken, ich glaube, den Link zu dem Buch, was du jetzt da gesagt hast, den werden wir in die Shownotes setzen, weil ich muss jetzt zugeben, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe schon einiges davon gehört und habe so das Gefühl, den groben Inhalt kenne ich. Deswegen eine super Idee, dass du das auch ansprichst. Das werden wir so machen. Ich habe jetzt, bevor wir uns ein bisschen auf das Thema, mit dem du dich beschäftigst, das ja sehr ins unternehmerische KI-Denken hineingeht, möchte ich noch so eine Sache auch noch ansprechen, die mich selber immer so ein bisschen bewegt, nämlich diese ganze Thematik der Bias-Behaftetheit von KI. Ich habe nämlich gerade gestern einen Artikel gelesen, es gibt also eine neue Studie von der Stanford University of Oxford und von der University of California, die herausgefunden haben, so quasi. Also einerseits, dass in diesem, da geht's um die Gendergerechtigkeit ein bisschen, nämlich um dieses Thema, dass Männer und Frauen falsch repräsentiert sind, ja. Also nämlich, dass Männer durchschnittlich älter und seriöser dargestellt werden, auch als Frauen. Mhm. Und gemacht haben sie da einen sehr interessanten Test, wie ich finde. Sie haben ChatGPT gebeten, aufgrund von vorgegebenen Parametern Lebensläufe zu erstellen, nämlich für Männer und für Frauen. Ja. Dabei wurden die Männer im Durchschnitt älter gemacht als wie die Frauen, ja, und am Ende auch gebildeter. Dann hat man diese Lebensläufe genommen, hat sie wiederum einer KI gefüttert, die sich mit HR auskennt und hat sie gebeten, den idealen Kandidaten herauszusuchen. Und das waren naturgemäß viel mehr Männer als Frauen. Ja. Wie kann man so etwas grundsätzlich auch im Unternehmen vorbeugen vielleicht? Und da sind wir jetzt eh schon ein bisschen bei einem Thema, das die besser kennt, damit ich eben nicht solchen bias-basierten Dingen aufsitze, weil dadurch verliere ich ja jetzt gerade in der HR zum Beispiel ja auch Megatalente wahrscheinlich.
Also prinzipiell muss man sagen, diese großen Sprachmodelle werden ja anhand von Daten trainiert. Das heißt, was das Modell macht, ist, es beginnt mit einer zufälligen Verteilung seiner Parameter. Und jedes Mal, wenn es ein Dokument trainiert bekommt, richtet es seine Parameter so aus, dass das Dokument richtig repräsentiert ist in seinem internen Wissen. Und dabei passiert etwas, es lernt natürlich die Strukturen der Daten mit, die es gefüttert bekommt. Und diese Strukturen sind einerseits gut, weil es dadurch Rechtschreibung lernt, es lernt Grammatik, es lernt Verständnis von, wie die Objekte zusammenhängen. Aber es lernt eben auch, wie du richtig gesagt hast, eine Überrepräsentation von Männern, wenn das in den Daten repräsentiert ist. Es lernt ein größeres Vertrauen, es lernt, dass Frauen jünger sind, es lernt eben auch diese, was wir Biases nennen, im Sinne dieses Lernprozesses mit. Und das ist natürlich ein riesiges Thema, weil jedes Sprachmodell, jedes KI-Modell mit anderen Daten gefüttert wurde und dadurch eine andere Auffälligkeit in seinen Biases produziert. Es gibt eine sehr schöne Studie, wo sie eine ähnliche Methodik verwendet haben, wie du erzählt hast. Da haben sie das Sprachmodell auf einer politischen Horizontale und Vertikale getestet. Und statt wie konservativ, wie liberal, wie wirtschaftsfreundlich und wie kommunistisch quasi, wie das aufgeteilt ist. Und da gibt es teilweise ganz spannende Aspekte, zum Beispiel die Modelle von Mistral, die in Frankreich trainiert werden, sind sehr liberal, während die Modelle vom Herrn Elon Musk, Grok, teilweise wahnsinnig erzkonservativ aufgestellt sind und auch Antworten produzieren. Das heißt, für Unternehmer ist schon mal das erste Spannende, welches KI-Modell verwende ich in meinem Unternehmen und damit welche Werte, welche Biases, welche politischen Einstellungen, die in diesem Trainingsdatenset drinnen sind, hole ich mir damit ins Unternehmen. Also ganz spitz ausgedrückt, wenn ich mir ein chinesisches Modell hernehme, dann werde ich eher autoritäre Modelle bekommen. Da gibt es auch erste Tests dazu, dass es eher dazu neigt, autoritäre Strukturen vorzuschlagen. Wenn ich mir jetzt eher ein liberales Modell nehme, dann werde ich vielleicht andere Vorschläge wieder bekommen. Und wenn man jetzt gerade darin denkt, dass Unternehmer zum Beispiel dann mit der KI zusammen ihre Strategie, ihre Unternehmensstrategie, Multijahresstrategie aufbauen, dann sollte man sich gut überlegen, wer ist das Gegenüber, welche Werte, welche Wertvorstellungen, welche Biases hat das System und will ich mich, gibt es da ein Alignment? Gibt es da etwas, das uns sozusagen auf einen gemeinsamen Wertegrund bringt? Und das ist schon mal eine sehr wichtige Entscheidung. Die zweite wichtige Entscheidung ist dann, was steckt in den Daten drinnen? Weil wenn man jetzt zum Beispiel auf ChatGPT geht, dann kriegt man sozusagen das allgemeine Modell, aber man kriegt nicht das Modell seiner eigenen Firma. Und das ist ja das Spannende, dann zu sagen, ja, ich will ja nicht irgendeine Meinung haben für irgendeine Firma, sondern ich will einen Vorschlag, eine Beratung, ich will einen Hint für meine Firma bekommen. Und darauf spezialisieren wir uns als Firma zu sagen, alles schön und gut, was ChatGPT macht, das sind tolle Funktionen, tolles Unternehmen, aber was Unternehmer brauchen, ist eine Antwort für ihre Firma, für ihren Kontext, auf ihren Daten basierend, auf ihren geheimen Daten basierend, auf den Daten, die eben das Unternehmen nicht verlassen sollen. Und wie macht man das? Wie baut man da was? Wie kann man Unternehmen in Europa so etwas zur Verfügung stellen, sodass sie im Endeffekt die Kontrolle darüber behalten und eine gute Antwort bekommen?
Da sind wir jetzt eh direkt in diesem Thema auch drinnen, glaube ich, über das wir ja in dieser Podcast-Serie allgemein reden, nämlich auch Resilienz und Aufbruch. Ich glaube, beides momentan für Unternehmer und Unternehmerinnen sehr, sehr wichtig. Und Resilienz bedeutet ja auch eben, also dass ich sicher bin, wenn schwierige Zeiten kommen. Ja? Und schwierige Zeiten können ja nicht nur wirtschaftlich kommen, sondern eben auch technologisch. Und ich glaube, vor wenigen Wochen haben wir das ja jetzt erst miterlebt, dass die Webserver von Amazon ausgefallen sind. Ja? Ja. Und gefühlt heißt das ja so quasi, die halbe Welt ist nicht mehr erreichbar. Ja? Es geht ja nicht nur darum, dass ich nicht mehr shoppen kann, sondern da hängen ja ganz viele andere Services auch dran. Ja? Bei der KI ja sehr ähnliches Thema, nehme ich an. Nämlich, wenn ich... Du hast es nämlich jetzt, glaube ich, perfekt geschildert. Wenn ich meine Daten der KI füttere, wie stelle ich sicher, dass diese Daten nicht von meinem Mitbewerb dann einfach hergenommen werden können für das eigene Training der anderen KI, was ich ja offensichtlich nicht will, weil das schädigt ja meine Resilienz als Unternehmen dann massiv, wenn jeder über alles, was ich mache, im Vorfeld quasi schon Bescheid weiß. Was für Vorkehrungen muss ich als Unternehmen treffen, dass ich sicherstellen kann, dass diese sensiblen Daten, die mir auch einen vielleicht Vorsprung am Markt garantieren, nicht versehentlich, sage ich jetzt einmal, das Unternehmen verlassen?
Ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an. Nämlich der Punkt, dass die großen Player, OpenAI, Anthropic, halt wahnsinnig viele Daten brauchen, um ihr neuestes Modell zu trainieren. Und deshalb sind sie wahnsinnig hungrig, alles zu bekommen. Man sieht immer wieder Gerüchte, dass die Firma Meta, also Facebook, sogar dazu übergegangen ist, illegale Methoden einzusetzen, illegal Bücher aus dem Internet herunterzuladen, um ihre KI irgendwie voranzubringen. Das heißt, man merkt da schon, wo die am Limit sind. Und wenn man jetzt natürlich hergeht und sagt, ich habe ein geheimes Dokument bei mir in der Firma, da steht vielleicht mein Produktionswissen drinnen oder da stehen meine USP drinnen oder wie ich mich vom Markt abgrenze, und ich lade das auch noch freiwillig auf so eine Plattform hoch, die sozusagen eh schon alle Daten, die es haben will, irgendwie zusammenkratzen will, dann ist halt ein riesiges Gefahrenmoment, dass nämlich diese Plattform sagt, ja, wir nehmen diese Daten halt, wir pseudonymisieren sie halt ein bisschen, aber im Grunde steckt da noch das Wissen drinnen und in meinem nächsten GPT-10, Claude 8, whatever, findet sich dann systemisch in diesen Trainingsdaten dieses Wissen drinnen. Und dann hat dieses Wissen quasi jeder, der Zugriff auf dieses neue Modell hat. Man kann jeder Mitbewerber fragen, ich würde gern eine Methode wissen, wie man XY macht. Und das Modell sagt, ja, da habe ich was in meinem Trainingsschatz, das gebe ich dir gerne aus und jetzt kann das jeder haben. Und das ist ja das Spannende an Wissen. Wenn Wissen einmal weg ist, kann ich es nicht mehr zurückholen. Gibt keinen Weg zu sagen, ich will mir das wieder zurückergattern, sondern dann ist es weg.
Kann Dinge nicht wissen.
Nicht wissen, genau. Ja. Verlernen ist auch sehr schwierig. Ja. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie schützt man sich jetzt als Unternehmen zu sagen, ich möchte einerseits diese Technologie mitnehmen. Es ist eine wahnsinnig tolle Technologie, die mir hilft. Aber ich muss sicher gehen, dass die Dokumente meinen Einflussbereich nicht verlassen. Und da gehen wir mit meiner Firma Mimirio eben her und sagen, das geht nur, wenn wir jedem Unternehmen eine eigene KI in die Hand geben, die sowohl von seinen Werten aligned ist, wo man sagt, das ist eine vertrauenswürdige Intelligenz, die repräsentiert meinen Wertekanon, sie kennt meine Daten, aber sie geht nicht aus meinem Unternehmen heraus, sondern sie ist loyal zu mir und meinem Unternehmen. Und ich kann meinen Mitarbeitern auch sagen, mit der können Sie reden. Bitte nicht mit ChatGPT unterm Tisch telefonieren, sondern mit unserer hausinternen KI sprechen. Die voll nützen. Alle confidential Daten hochladen. Alles fragen. Alle blöden Antworten, die ihr euch nie traut, könnt ihr dann einer KI fragen. Die verurteilt euch nicht. Die gibt euch gerne die Antwort. Und ihr seid auch noch schneller und besser. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich habe zum Beispiel eine lustige Geschichte. Ich habe einen Geschäftsführer, der benutzt unsere Software und der hat gesagt, er hat sich jetzt bei sich im Unternehmen einen digitalen Zwilling gebaut mit einigen Geschäftsführerdaten und sagt seinen Angestellten jetzt, wenn ich gerade nicht erreichbar bin, fragst zumindest meinen digitalen Zwilling, dann kriegt sie meine 80% Antwort. Mit der könnt ihr eh vielleicht schon weiterarbeiten und entlastet sich selber durch einen digitalen Zwilling. Das geht halt nur, weil der dann auch im Unternehmen bleibt. Das wäre furchtbar, wenn der jetzt dann irgendwie auf ChatGPT geht und das ganze Wissen mit hinausnimmt. Aber nachdem das im Unternehmenskontext sicher ist, kann man solche Experimente halt auch sehr gut machen.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr baut da quasi ein geschlossenes System, das innerhalb des Unternehmens bleibt und damit auch nicht eben die Gefahr ist, dass dieses sensible Wissen, eben so wie du vorher gesagt hast, Produktionsgeschichten, die vielleicht sehr unique sind oder sowas, dass das Unternehmen verlässt. Wie aufwendig ist das eigentlich für ein Unternehmen? Weil ich stelle mir vor, da muss ja die Vorarbeit vor allem auch extrem gut sein, weil also wenn ich jetzt weiß, wie sehr viele Unternehmen auch jetzt digital unter Anführungsstrich aufgestellt sind, vor allem datenbankmäßig, da ist gelinde gesagt ja ein Mörder-Sauhaufen einfach oft vorhanden. Das muss ich ja vorher irgendwo mal strukturieren, damit ich das überhaupt dann irgendwo in unternehmensinterne KI packen kann. Helft ihr da auch?
Genau, also das ist unsere Spezialität. Ich komme aus 10 Jahren Innovationsberatung. Ich habe mit Mittelständlern, mit großen österreichischen Unternehmen zusammengearbeitet. Ich kenne den Datenbestand, der in österreichischen Unternehmen ist. Und das ist eine Herausforderung teilweise. Und deshalb haben wir unser System so gebaut, dass wir Forschung investiert haben, mit der KI zusammen schon diesen Prozess zu starten. Das heißt, wie wir das System aufsetzen ist, wir gehen ins Unternehmen, wir setzen dort unsere KI auf und dann sagen wir der KI quasi, geh hinaus und lerne das Unternehmen kennen. Onboarde dich selbst, finde heraus, was sind die Produkte, wer sind die Mitarbeiter, wie sind die Prozesse, was sind die Arbeitsanweisungen, was steht in den Arbeitsverträgen, wie funktioniert das Unternehmen intern. Und die KI baut sich in den ersten Stunden, meistens dauert das so ein Wochenende, selbstständig ein Bild auf von diesem Unternehmen. Und dann sagt es so, ich glaube, ich habe jetzt ein gutes Verständnis davon, wie dieses spezifische Unternehmen funktioniert. Jetzt kannst du mit mir zusammenarbeiten. Und dann kann man wirklich hergehen, wie auf ChatGPT und sagen, gib mir alle Kunden, die in den letzten 72 Stunden gekauft haben und die Produkt X hatten und gleichzeitig in meinem Jira, Confluence, SharePoint, auf meinem File-Server, in meinem ServiceNow, in meinem Salesforce, die und die Eigenschaften hatten. Und nachdem die KI alle diese Sachen kennt, gibt sie dann die Antwort. Oder es sagt dir zumindest, schau, ich habe hier mehrere Informationen gefunden, die widersprechen sich. Das musst du jetzt als Mensch mir auflösen, weil das kann ich nicht auflösen. Ja. Aber es scheint für mich so, als wäre das die ältere, das die jüngere, das vielleicht die autoritäre Quelle etc. und leitet dich da eben durch. Das heißt, das ist ein ganz spannendes Arbeiten, wo man dann selber auch teilweise Wissensschätze wiederfindet. Also ich habe einen Case, wo Offboarding-Interviews gemacht wurden. Also die klassische Silbergeneration, die in Pension geht. Die HR-Abteilung hat brav Offboarding-Interviews gemacht. Und die sind dann halt in einem Word-File irgendwo auf dem File-Server verschwunden. Na, unsere KI hat das natürlich gefunden, hat sich gedacht, cool, das sind tolle Konzepte drinnen, merke ich mir gleich. Und wenn man dann eine Frage eingibt, plötzlich, das kommt dieses Wissen aus diesen Offboarding-Interviews, kommt wieder hoch, wird referenziert und plötzlich wird da Wissen wiedergefunden, wird das sozusagen unknown, unknown, das Wissen, von dem man nicht mehr wusste, dass man es überhaupt hatte, plötzlich wieder hervorgehoben und plötzlich findet man wieder sozusagen alte Dokumente, man findet Strategiepapiere, wo man sich ja schon viel investiert hat, das einfach im Laufe der Zeit vergessen wurde wieder. Ja.
Das heißt, als Unternehmen kann ich KI nicht nur dafür nutzen, dass meine Leute schneller zu Wissen kommen, sondern auch Wissen so quasi zu konservieren, das normalerweise verloren geht, wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sei es, weil sie neue Herausforderungen suchen oder eben in Pension gehen, was auch immer der Grund ist. Ich halte mir das Wissen damit im Unternehmen, was normalerweise ja das ist ein großes Problem ist, wenn vor allem langjährige Mitarbeiter oft verschwinden, dass man danach erst feststellt im Unternehmen, wow, Mist, der hat das irgendwie gemacht und wir haben keine Ahnung, wie, weil es halt alles eigentlich im Kopf war, statt irgendwo zu Papier gebracht wurde. Oder vielleicht, so wie du sagst, es wurde sogar zu Papier gebracht, aber keiner weiß, dass es zu Papier gebracht wurde.
Das ist bezüglich.
Also da gibt es richtige Aha-Momente auch für das Unternehmen selbst.
Ja, also der Klassiker ist, unsere Software wird mal eingesetzt. Der erste Use Case, den die Leute entdecken, ist, hey, da geht ja mein Onboarding von neuen Mitarbeitern super. Der kann ja einfach seine Frage reinstellen und muss nicht gleich seinen Vorgesetzten nerven mit irgendwelchen Basic-Fragen. Weil die KI weiß natürlich, was welche Abkürzungen bedeuten, wie welche Produkte zusammenhängen, was wie oft verkauft wird im Unternehmen. Das heißt, Onboarding ist so der erste Aspekt und über das kommen dann die Leute hinein, ah, das ist ja super, der weiß ja eh alles, da kann ich arbeiten damit, ich kann mir Dokumente erstellen lassen, da kann sich um meine Meetings kümmern, kann meine Meetings mittranskribieren, ich kann Protokolle von meinen Vorstandssitzungen gleich erstellen lassen. Und so durchdringen wir dann immer mehr das Unternehmen und das ist natürlich dann schön zu sehen, dass da viele Unternehmen dann auf diese AI-First-Reise mitgehen und sagen, ah, ich erkenne diese neue Form von Intelligenz, ich lerne, was kann sie gut, was kann sie nicht gut, ja, und passe mein Arbeiten eben an diesen neuen Kollegen an, der da im Unternehmen eingesetzt wird.
Und wenn ich mir das jetzt aus der unternehmerischen Sicht vorstellen muss, wenn ich jetzt da zu euch komme und sage, wow, wir sind jetzt soweit quasi, wir wollen da was umsetzen oder wir haben jetzt erkannt, KI geht nicht mehr weg, die wird uns bleiben, wir wollen sie nutzen. Vom zeitlichen Rahmen her, wie muss man das in etwa veranschauen? Mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich sehr individuell ist, was im Hintergrund schon passiert ist und so, aber wie lange dauert es in der Regel, dass ich sagen kann, okay, von der Entscheidung weg etwas zu machen, bis es tatsächlich auch einen Impact hat im Unternehmen? Dauert es eine Woche, ein Monat, ein Jahr?
Es ist, wie du sagst, es ist schwer zu sagen. Das Problem ist nicht die Technik. Das Problem ist die Organisation. Wir brauchen die Zugangscodes zu dem Wissen. Wir müssen den Server aufsetzen. Wenn das System mal steht, ist es eigentlich in 72 Stunden eingelernt auf das Unternehmen.
Wow.
Es ist mehr so die Vorlaufzeit, ja? Das Projektmanagement, okay, da herum. Ja? Aber ich würde sagen, wir reden da in Wochen. Wir reden da in Wochen, bis sowas mal in einem Prototyp steht, bis sowas mal eingesetzt wird. Und dann darf man ja nicht vergessen, Wissensarbeiter verbringen 2 Stunden jeden Tag nur mit der Suche nach Wissen.
Ja, das glaube ich sofort.
Das
ja.
heißt, am ersten Tag habe ich 2 Stunden, vielleicht 1 Stunde, sagen wir 50% gespart. So, und jetzt rechnen wir das hoch. 1 Stunde pro Tag pro Wissensarbeiter im Unternehmen. Da sind wir schnell mal bei einem Betrag, wo man sagt, oh, da ist ein Sparpotenzial, das sich wirklich sehen lassen kann.
Und wenn du jetzt sagst, das dauert im Grunde genommen wenige Wochen, das heißt, das ist ja dann wirklich schneller wie fast jede andere Umstellung, die ich in einem Unternehmen habe. Also ich kann mich erinnern, wenn ich mir nur vorstelle, wie lange, wo ich damals bei der Mediabrink gearbeitet habe, wie lange da die SAP-Einführung, das waren ja Projekte, die sind ja über Jahre gegangen. Ja?
Ja, SAP ist natürlich ein ganz anderes Monster nochmal als unsere Software, ja. Aber es geht relativ schnell, weil wir haben die fertigen Konnektoren mit sehr vielen Standard-Software-Anbietern inzwischen. Wo es noch keine gibt, müssen wir welche schreiben. Ja, das kann ein bisschen dauern. Aber da sind wir eigentlich mit unserem Team auch relativ schnell zu sagen, hey, wir können so den Standard-Unternehmens-Software-Stack in Österreich gut anbinden. Und dann ist es wirklich einfach nur ein Zusammenklicken, welches KI-Modell, welche Entscheidung dazu. Da braucht es dann vielleicht nur ein bisschen Beratung, das mir auch sehr gerne nebenbei machen, wo wir sagen, welches Modell will ich da eigentlich, welche Werte stecken da dahinter? Und dann geht's eigentlich schon los. Also das ist eine sehr, sehr gute Reise, auf die man da gehen kann.
Wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich damit auseinandersetzen, KI in ihrem Unternehmen, wie auch immer, zu nutzen, ja, gibt es irgendeinen grundsätzlichen Rat, den du denen geben willst, wie man das angeht, die Überlegung, was und wie will ich es machen? Weil ich habe einmal einen sehr schönen Satz gehört im Bereich der Digitalisierung. Und zwar hat der jemand gesagt, wenn ich im Unternehmen einen schlechten Prozess habe und den digitalisiere, dann habe ich am Ende einen schlechten digitalen Prozess. Aber es hat sich nichts geändert. Ja.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich jetzt in der Umsetzung mit KI nicht anders. Das heißt, was muss ich grundsätzlich machen, damit ich meinem Unternehmen einfach umstellen kann?
Jede Einführung von Technologie ist eine massive Veränderung. Ja. Wie du richtig sagst, ein schlechter Prozess, der digitalisiert wird, ist ein schlechter digitaler Prozess. Ja. Und so ist es mit KI einfach auch. Ja. Man muss sich aber mit KI nochmal ein bisschen mehr auch in den Prozess hineindenken, weil man nicht nur mit Systemen arbeitet, sondern mit einer Form von Intelligenz. Das heißt, man hat ganz neue Sachen, die die KI zum Beispiel übernehmen kann. Ich gebe dir einen Beispielprozess von einem Kunden von uns. Rechtsanwalt. Rechtsanwalt ist spannend, weil der Prozess folgendermaßen aussehen könnte bei einem Associate. Der kriegt eine E-Mail vom Kunden, dann macht er eine Zusammenfassung, schreibt sich raus, was die To-Dos sind, die sich aus dieser E-Mail ergeben. Dann geht er her, nimmt das erste To-Do und sagt, ich mache mal eine Recherche, fasst die Recherche zusammen, schreibt eine Antwort, schreibt ein Dossier, schickt das Dossier an seinen Vorgesetzten und sagt, du Chef, passt das? Dann kriegt er das mit Anmerkungen zurück, schreibt das fertig und schickt es dem Kunden wieder. So, wenn man sich jetzt den Prozess anschaut, was kann da eine KI übernehmen? Die E-Mail kommt rein, die E-Mail wird gelesen, das kann die KI machen. Die KI kann die E-Mail zusammenfassen, kann die KI machen. Die KI kann die wichtigsten To-Dos extrahieren, kann die KI machen. Die KI kann in die Recherche gehen und sagen, so, ich arbeite jetzt mal ein Dossier aus mit Rechercheergebnissen. Die legt das dem Mensch vor und sagt, so, hier ist jetzt mal die ganze Vorarbeit gemacht. Jetzt brauche ich von dir nur kurz eine Einschätzung der rechtlichen Aspekte. Passt. Ich schreibe das Dossier an den Vorgesetzten. Kommt wieder mit Anmerkungen zurück. Jetzt brauche ich wieder den Menschen. Ich arbeite das. Wie soll ich das einarbeiten? Danke, ich habe es verstanden. Jetzt schreibe ich die Antwort an den Kunden, schicke die E-Mail zurück. Das heißt, man muss sich gut überlegen, wo ist die Wertschöpfung des Menschen und wie kann ich einen 6-Stunden-Prozess auf 2 Stunden reduzieren, indem ich den Menschen dort einsetze, wo er wirklich benötigt wird, nämlich bei dieser sehr sensiblen, feinen Einschätzung von Rechtsfrage, von Produktionsschritt, von Wissen, ja, von auch sozusagen nicht faktischem Wissen. Und einfach den Rest, E-Mail lesen, E-Mail zusammenfassen, Protokolle, Berichte, die Arbeit, die uns eh allen keinen Spaß macht, ja, die sozusagen der KI übergeben und die in den Prozess einbinden, sodass es viel effizienter und viel mehr auf den Punkt gebracht wird, wo du deine Menschen auch wirklich benötigst, auch wertschätzen kannst und wo der auch dann seinen Spaß hat und sagt, ja, da kann ich mich einbringen, da habe ich einen echten Mehrwert. Ja.
Bevor wir zum Ende kommen, Jakob, weil ich glaube, grundsätzlich spannendes Thema, sollte man vielleicht auch wieder einmal drüber reden, nicht nur heute. Kann man überhaupt die Zukunft von KI abschätzen? Das entwickelt sich ja momentan so rasend schnell, aber sind wir da schon in der Kurve ziemlich weit oben und es wird jetzt flacher, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war jetzt schon mit dieser Einführung von ChatGPT, das hat einen enormen Push gegeben, weil das war ja nicht so, dass ChatGPT die KI erfunden hat, sondern das war einfach dieser erste große Wurf, der es auch in eine breite Öffentlichkeit gebracht hat und auf einmal anwendbar für ganz, ganz viele Menschen gemacht hat. Ja. Wo geht denn diese Reise noch hin und wie stehen wir denn in Österreich so generell im unternehmerischen Umfeld zum Thema KI? Sind wir da schon auf einem guten Weg oder brauchst du noch viel?
Also ich muss sagen, bei der Frage bin ich halt als Unternehmer im KI-Bereich voreingenommen. Das muss man gleich mal vorweg
schicken. Bias.
Ja? Bias. Das ist mein Bias jetzt. Ja. Ich glaube, deine Beobachtung stimmt. Ich glaube, es kommt gerade zu einem Abflachen, was die Technologie der großen Sprachmodelle angeht. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Wir brauchen alle mal eine kurze Atempause, um das zu verarbeiten, was jetzt mal da ist. Ja. Und ich glaube, was der nächste Schritt ist, und das ist das, wo ich mich mit meinem Unternehmen draufsetze, ist zu sagen, okay, jetzt haben wir diese Fähigkeit, Texte zu produzieren. Jetzt wollen wir auch die richtigen Texte produzieren. Jetzt brauchen wir Kontextmanagement. Das heißt, ich glaube, die nächste Welle, die jetzt dann kommt, ist sozusagen zu sagen, wie integrieren wir das, was wir jetzt haben, in unser Unternehmen? Wie grounden wir diese Information, diese Intelligenz in unseren Daten, ohne sie in anderen Daten zu grounden? Wie können wir das integrieren? Und wir sehen ja jetzt schon diese Abflachungskurve. Wenn du dir die Strategie von OpenAI anschaust, jetzt fangen sie an mit einem eigenen Store-Konzept, jetzt fangen sie an mit Advertisement, mit vielleicht ein bisschen fragwürdigen Content-Richtlinien, was da erstellt werden kann. Und das ist schon so ein Zeichen, dass sie beginnen, sich zu diversifizieren und so ein bisschen aufzumachen von ihrer Kerntechnologie. Und das ist spannend für mich, weil sie das in einen Consumer-Bereich machen und damit die Unternehmer eigentlich zurücklassen. Mhm. Und ich glaube, dass sozusagen der nächste große Schritt für die Europäer ist zu sagen, hey, super, danke, liebe Amerikaner, ihr habt eine tolle Technologie gemacht. By the way, wir haben auch großartige europäische Technologie. Ja, wir haben Mistral, wir haben Aleph Alpha in Deutschland. Wir nehmen diese Technologie und wir integrieren sie jetzt in unsere Unternehmen, weil das ist der Schatz, den die Europäer haben, ist das Unternehmenswissen. Wenn wir jetzt den großen Fehler machen als Europäer und sagen, wir geben unser Wissen als Europäer auch noch den Amerikanern, das Wissen, das in unseren Unternehmen liegt, dann dürfen wir uns wundern, wenn in ein paar Jahren oder Jahrzehnten von Europa nicht mehr viel wirtschaftlich überbleibt, weil dann haben die Amerikaner unsere Daten, unsere Wissen, unsere Gedanken, wie wir aboperieren, was unsere USPs sind und wie wir am Weltmarkt uns positionieren wollen. Aber wenn wir es schaffen, die Technologie zu nehmen, die jetzt da ist, und in unsere Unternehmen zu integrieren, in europäisches Gedankengut, in europäisches Expertisewissen, dann haben wir eine Möglichkeit, da noch einen massiven Schwall herauszuholen und zu sagen, hey, wir operieren weiter, wir haben das jetzt wirklich umgesetzt, wir gehen in eine Applied AI-Strategie, etwas, was die Europäische Union sehr gerne auch in den Mund nimmt und versuchen da eben das wenigstens jetzt mitzunehmen, wenn wir schon nicht die Technologie selber wirklich dominiert haben. Und ich glaube, da haben wir gute Karten, aber wir müssen aktiv werden, wir müssen das wirklich in die Hand nehmen. Und man sieht auch bei der Kommission, die nehmen das ernst, Europa nimmt das ernst, Österreich nimmt das ernst. Ich bin da optimistisch. Ich glaube, wir können das schaffen, aber wir müssen es auch wollen.
Ja, aber das sind ja super schöne Worte eigentlich zum Abschluss. Also weil ich glaube, das ist ja total positiv zu hören, dass du so optimistisch bist. Und die Ideen und das, was du jetzt gesagt hast, finde ich sehr guten Ansatz. Das heißt, wir nutzen die zur Verfügung gestellte Technologie, aber füttern sie mit unseren Werten, mit unseren Daten und dadurch stärken wir wirtschaftlich und auch demokratisch Europa. Das ist dann eigentlich eine Win-Win-Situation für alle.
Es könnte eine gute alte Win-Win-Situation sein, mit den Amerikanern Hand in der Hand, so wie wir das auch in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist vielleicht nicht unter der aktuellen Regierung in den USA vielleicht zu einfach, aber auch dieser Winter geht vorüber und ich glaube, dann haben wir wieder neue Karten, mit denen wir operieren können. Ich glaube halt, wir Europäer, wir müssen beginnen, das jetzt zu machen. Ich glaube, wir reden sehr gerne, wir schreiben gerne Strategiepapiere, wir gründen gerne Gremien. Wir müssen aber jetzt auch lernen, als Europäer aktiv zu werden. Und wenn wir das hinkriegen, ich glaube, dann haben wir eine Chance.
Und deswegen führen wir ja diese Gespräche in einem unternehmerischen Kontext, damit man auch sieht, dass es Unternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die etwas machen wollen. Und zwar aktiv und nicht nur drüber reden. Jakob, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Ich bin jedenfalls um einiges schlauer, als ich es vorher war. Das Thema KI verstehe ich spur besser, als ich es vorher getan habe. Es ist immer noch sehr komplex, um die Wahrheit zu sagen. Aber ich freue mich über jede Erhellung, die ich immer bekomme. Und ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Ich möchte dir, deiner Familie, deinem Unternehmen alles Gute wünschen für den Rest vom Jahr, der noch ansteht und natürlich auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2026. Und noch einmal Danke sagen für das Gespräch heute.
Gerne, danke für die Einladung. Rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. 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 Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it.
it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck, format it.